Hallo liebe Zuhörer, hier ist Sebastian. Bei dem Gespräch zu Under the Skin hatten Stefan und ich leider nur einen tragbaren Field-Recorder dabei, weswegen die Audioqualität nicht wie gewohnt ist. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Da das Gespräch allerdings sehr ergiebig war, wäre es sehr schade, wenn das in unseren digitalen Kellern verstauben würde. Von daher wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge und bitten nochmal die Tonqualität zu entschuldigen. Ahoi! Direkt neben mir steht mein Freund und Kollege, der liebe Stefan. Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Genau, wir beide haben uns hier mal wieder zusammengefunden für eine Direkt-vor-Ort-Besprechung. Und wir haben uns einen Film ausgesucht, der stand bei mir schon lange auf der To-Do-Liste. Und ich hatte ihn dir dann, nachdem ich ihn gesehen habe, gleich ausgeliehen. Und da stand jetzt auch schon länger ein bisschen bei dir auf der To-Do-Liste. Stefan, was wollen wir denn heute besprechen?
Wir sprechen heute über Under the Skin mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle.
Ganz genau. Der Film hat den wunderschönen deutschen Untertitel Tödliche Verführung und ist aus dem Jahr 2013. Das ist eine britische Produktion, die zum Großteil tatsächlich nur in Schottland gedreht worden ist. Großteil in Glasgow und dann auch in, wo war es noch, Edinburgh und im schottischen Hochmoor, wenn ich das richtig gelesen habe. Schlussszene. Ja, Regie führte hier Jonathan Glazer, der größtenteils Musikvideos gemacht hat. Unter anderem auch für Jamiroquai, wenn ich es vor uns richtig gesehen hatte. Und hat mit diesem Film insgesamt 3 Filme inszeniert und seitdem gar nicht mehr. Das finden wir jetzt ein bisschen schade, also ich auf jeden Fall. Darüber werden wir bestimmt nochmal sprechen. Und der hat, wie gesagt, die Regie hier übernommen und auch mit am Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch basiert auf dem Buch Die Weltenwandlerin. So haben wir es. Genau. Wir haben schon gesagt, Scarlett Johansson spielt mit und der Rest des Castes ist eigentlich unbekannt, unknown. Ich sehe hier, wenn wir jetzt einfach ein bisschen leichtere Recherche machen bei Wikipedia, rote Namen. Das heißt, es gibt keine weiterführenden Links. Wenn man jetzt bei IMDb nachschaut, hier kommt aber auch von den Projekten, was die anderen Schauspieler gemacht haben, nichts bekannt vor. Ich nehme stark an, du kanntest auch keinen.
Ich kannte von dem gesamten Projekt niemanden.
Der Film ist ja eher so der Marke unbekannt. Das ist eher so ein Film, der läuft unter Radar bei vielen. Finde ich persönlich sehr schade. Der hätte eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Warum das so ist, das werden wir heute noch im Gespräch noch rausfinden. Und vor uns beim Schauen habe ich mir schon Gedanken gemacht, wenn wir jetzt den Film besprechen, ob wir den in den Genre einsortieren sollten. Und da mal die Frage an dich, wir hatten es ja nur gerade im Vorgespräch, findest du allgemein, es ist auch immer sinnvoll, es einen Film prinzipiell kategorisch erstmal einzuordnen in irgendein Genre?
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung, sollte noch nicht übertrieben werden. Und wenn es ein Film wie dieser zum Beispiel schafft, in gar keine Kategorie geschoben werden zu können, dann finde ich das umso spannender und das finde ich auch, ist genauso erlaubt.
Genau, hier ist es so, ich nehme jetzt hier mal ein Zitat von Senator-Filmen. Die wollten ja den Film hier mit reinnehmen ins deutsche Angebot und haben gesagt, dass der Film schwer vermarktbar wäre. Das liegt sehr wahrscheinlich zu dem, an dem Punkt, dass der Film so ein bisschen Science-Fiction, bisschen streift. Da sind viele Arthouse-Momente mit drin. Also der Film fühlt sich sehr arthausig an. Ist er aber tatsächlich per se nicht. Und wir haben Thriller-Momente mit drin. Ein paar kurze Horror-Momente sind auch noch mit drin. Da sind ganz viele Dinge drin. Und trotzdem fällt es mir schwer, das A in irgendeinen Genre zu packen. Und vor allen Dingen möchte ich das auch gar nicht bei dem Film. Das kommt mir gerade bei dem Film auch ganz besonders falsch vor, den jetzt einzuordnen.
Ja, vor allem, als ich gegoogelt habe, sah ich als erstes Sci-Fi-Drama. Ich muss ja sagen, an Sci-Fi denke ich so gut wie gar nicht. Es gab eine einzige Szene und die ist am Ende, die mich dann schon auch ein bisschen erschüttert und mich dann auch wirklich checken lässt, okay, was für eine Welt ich hier überhaupt bin. Aber bis dahin, und dafür vergehen mindestens anderthalb Stunden, fühle ich mich schon sehr arthausig unterhalten.
Genau, der Film, du sagtest gerade schon, anderthalb Stunden, der geht knapp über 100 Minuten, 107 Minuten wird hier angegeben. Und es ist am Ende, haben wir es hier mit einem Mini-Plot in drei Akten zu tun. Vorher sollten wir aber vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht in Under the Skin.
Ja, wir haben Scarlett Johansson in einer nicht definierbaren Charakterrolle und man wird eigentlich direkt reingeworfen. Sie ist einfach nur auf Tour. Sie ist auf Tour und auf Tour und weiterhin auf Tour und spricht wildfremde Menschen an. Wenn man sie das erste Mal sieht, ist man natürlich entzückt und bleibt definitiv drauf kleben und man wird ihre Fragen beantworten. Und dann wird auch relativ schnell klar gemacht, dass sie die ein bisschen einheimst. Also der ein oder andere steigt dann auch mit ein. Und dann gibt es irgendwann mal einen Umschnitt und dann ist der Sitzplatz leer. Und das ist auch das Schöne, der Film arbeitet sehr subtil mit diesem Thema. Es wird so gut wie nicht gesprochen. Und es wird einem schon in der ersten halben Stunde erstmal mit einem sehr ruhigen Film klar gemacht, wie eine Frau unterwegs ist. Und ganz offensichtlich Männer kidnappt. So wirkt es erstmal.
Genau. Jetzt wäre vielleicht eine ganz wichtige Information vorab. Ich würde diesen Film sehr, sehr, sehr gerne A, komplett in Gänze besprechen wollen. Und da lässt sich nicht vermeiden, dass wir wichtige Teile des Films, Wendungen, Spoiler, ne? Auch vorweggreifen. Und wer den Film nicht gesehen hat, den würde ich jetzt einfach empfehlen, an dieser Stelle abbrechen.
Ja, ich auch.
Und unbedingt den Film anschauen und dann wieder zurückkommen. Weil, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, der Film war nur auf meiner To-Do-List. Ich wusste nicht, um was es geht. Und ich habe mir noch nicht mit dem Klappentext angeschaut und habe den Film einfach angemacht. Und dann konnte der Film wirken. Und ich finde, das ist genau das Richtige, wie dieser Film eigentlich gesehen werden sollte. Umso weniger man weiß, umso besser finde ich das. Die Tatsache, dass die von Scarlett Johansson gespielte Laura, so heißt sie, übrigens den Namen erfährt man eigentlich nie im Film. Also,
spricht sie auch nicht aus.
Genau. Ist offensichtlich ein Alien. Wir haben die Eröffnungsszene und spätestens bei der Eröffnungsszene, was auch immer da passiert, dieses Auge, was da sozusagen, wir haben diese in der Fahrt aus dem Inneren eines Auges auf Mikroebene und werden immer größer und kommen dann am Ende des Auges raus, wie so eine Art Geburt, sind wir in einem weißen, sterilen Raum und dort sehen wir Scarlett Johansson tot liegen. Und eine andere Scarlett Johansson zieht ihr die Sachen aus und zieht sie sich selber an. Und das sieht so aus, so ein bisschen so wie die Körperfresser kommen. Das heißt also, wir haben jetzt uns den Menschen geschnappt und rauben seine Identität. Und dieses Alien geht jetzt auf Raubzug raus, um Essen zu besorgen. Wie wir dann im Film noch weiter rausfinden werden, die Männer, die dann auf der Straße gejagt werden. Das heißt also, sie fährt die mit dem Van, fährt so rum, zum großen weißen Van. Sie lockt die da sozusagen mit ihrem Körper, mit ihren Reizen, lockt die in ein Haus und dort werden sie dann mehr oder weniger in einer Art riesengroßen Pool gelagert um dann dort aufgeweicht zu werden und am Ende ausgesaugt zu werden. Zu einem schleimigen Brei wird das Ganze dann. Und ist wahrscheinlich dann die Nahrung der Aliens. Genau. Das lässt der Film zumindest vermuten. Das ist auch sehr naheliegend. Und ja, die scheint es schon ein bisschen länger zu machen, denn da gibt es so Motorradfahrer, also andere Aliens, die dann so ein bisschen so die Cleaner-Arbeit machen, dann ein bisschen sauber machen. Das heißt, sie lockt die Opfer an und die anderen beseitigen dann alle Spuren.
Ja, und das macht der Film auf eine sehr experimentelle Art und Weise, auf eine sehr fotografische Art und Weise, indem er sehr, sehr objektiv fotografiert, die Figuren sehr wenig sprechen lässt. Und die Bilder sehr, sehr lange stehen lässt. Und mir ist beim ersten Mal aufgefallen, dass ich mich manchmal gefragt habe, die Bilder sehen so unglaublich fotografisch produziert aus. Und wenn dann der ein oder andere Kerl da an diesem Fenster steht und mit ihr spricht, denkt man sich manchmal, okay, der könnte jetzt doch noch ein bisschen besser ausgeleuchtet sein oder noch ein bisschen besser positioniert sein und so. Man hat sich immer so gefragt, was stimmt hier nicht? Dann hast du mir nach dem ersten Mal schauen, hast du mir gesagt, dass diese Szenen teilweise tatsächlich wie improvisierte Szenen sind, denn sie sind durch die Gegend gefahren, hatten den ganzen Wagen mit Kameras ausgestattet und haben dann die Leute tatsächlich so angesprochen. Scarlett Johansson hatte über so ein In-Ear Kontakt zum Regisseur, hatte Anweisungen bekommen, wie sie sich zu verhalten hat. Und dann hat man auf improvisatorische Art und Weise hat man eine Tour unternommen und hat die Leute angesprochen und später darauf folgend gefragt, ob sie Lust haben, in diesem Film mitzuwirken. Das sagt schon viel darüber aus, die Herangehensweise. Man hatte diesen Plot, aber tatsächlich so Schablonen und Musterweise. Weißt du, was ich meine? Also man wusste ganz genau, dass es Futter geben wird in diesem Film, den man einfach noch improvisieren muss. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht halt. Man hat sehr gut fotografierte Bilder und gleichzeitig aber auch wieder Szenen, die einen immer mal ein bisschen zweifeln lassen, was hier los ist. Und das sind eben diese Shots, die aus dem echten Leben kommen. Und das finde ich unglaublich interessant.
Da sind wir schon bei einem echt guten Punkt. Der Film, der hatte was, zumindest in den ersten zwei Akten, also in den ersten zwei Dritteln des Films, kann man sagen, auch einen sehr starken dokumentarischen Stil. Und wenn man sich jetzt überlegt, dieser Film hat 13 Millionen Pfund gekostet, oder nee, 13 Millionen Euro hat der Film gekostet. Ein Großteil des Budgets ging tatsächlich in diesen Wagen. Also das ist wie so eine Art fast schon Ü-Wagen, ne? Komplett mit Technik ausgestattet, mit ganz vielen verschiedenen Kameras, die Straßen von Glasgow verfolgen konnten. Die Passanten wurden wirklich gefilmt, das sind echte Passanten. Und die männlichen Opfer, die ausgesucht worden sind, das sind tatsächlich keine Schauspieler, sondern das sind tatsächlich Leute von der Straße. Die hat man gefilmt und dann hat man die dann irgendwann später angehalten und gesagt, hey, wir drehen hier einen Film. Können Sie sich vorstellen, daran mitzuwirken? Und die wir hier sehen, das sind tatsächlich echte Leute, die auf der Straße angesprochen worden sind, gesagt haben, ja, da mache ich doch mit. Und es gibt später im Verlauf des Films eine Szene, die fand ich beim ersten Mal sehr noch wahnsinnig bedrohlich, wo da hier so eine Gang ankommt nachts und die da überfällt, da in dem Van und versuchen da reinzukommen.
Ganz genau, das meine ich. Das ist so eine Stelle, die ist in der Mitte des Films. Da sieht man einen jungen Kerl vor dem Fenster stehen, der erstmal nur dran klopft, gerade an der Zigarette auspustet und sich ein bisschen auslacht. Und ruckzuck kommen noch mehr angesprungen und es wirkt in dem Moment extrem dokumentarisch und 30 Sekunden später wieder extrem filmisch. Das ist ein sehr, sehr gemischter Stil, wie ich finde, der sehr gut umgesetzt wurde. Also ich habe das selten gesehen, dass es so gut funktioniert hat wie in diesem Film, muss ich sagen.
Und das Aberwitzige an dieser Szene ist ja, die ist ja passiert. Also das ist ja echt. Das ist ja tatsächlich ja passiert. Die sind ja wirklich da nachts angekommen und wollten dieses Auto halt klauen. Und da saß die noch drinne. Und also das ist schon ganz schön verrückt. Und das ist, wenn man vielleicht später halt auch drauf kommen, dieses Vermischen, dieses klassische szenische Arbeiten und dann diese dokumentarischen Sachen mit einfügen. Da muss der Film ganz schön Spagat machen. Da kommen wir aber später nochmal mit drauf zu sprechen. Insgesamt kann man sagen, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben es hier auch mit einer Dreiaktstruktur schon irgendwie zu tun. Auch wenn der Film macht es einem da jetzt nicht unbedingt leicht. Das muss es ja auch gar nicht, aber man kann den Film schon so in drei Kapitel schon unterteilen. Einmal sozusagen dieses Predator-Kapitel. Wir gehen mit ihr auf Raubzug. Wir sehen, wie sie sozusagen die Männer findet. Und dann gibt es dann ab der Mitte gibt es einen Punkt. Und da wird der Film dann, da nimmt er dann langsam Fahrt auf. Gibt es ein Umdenken?
Der Film wird dann auch ein wenig deeper und weniger experimentell ab dem Moment, als sie jemanden trifft, der eine Erbkrankheit besitzt, die heißt Neurofibromatose. Das sieht man im Gesicht und deswegen hat er auch immer so die Kapuze so getrunken und sehr tief über den Kopf gezogen damit und läuft wahrscheinlich auch durch die Nacht und geht erst dann einkaufen, weil er, wie er sagt, mit der Gesellschaft nichts anfangen kann. Sie ist ihm einfach zu ignorant. Und und man muss einfach wissen, bis zu dem Zeitpunkt, alle Sprüche, die sie an den Kopf geworfen bekommen, sind irgendwie sexuell aufgeladen. So. Mhm. Bis zu dem Moment, bis er in diesem Wagen drin sitzt, ist das Gespräch einfach ein anderes. Es ist ein sinnvolles Gespräch, es ist ein gehaltreiches Gespräch. Und da passiert was mit ihr. Und sie nimmt ihn auch mit, so wie jeden anderen auch. Und dann geht es in diesen dunklen, schwarzen Raum. Ja, man muss sagen, der Film macht es sich in der Hinsicht sehr, sehr leicht oder besser gesagt sehr, sehr clever. Denn er lichtet das wie folgt ab, indem sie die Männer entführt in ein altes Gebäude oder einen alten Raum. Und diese Räume sind immer sehr, sehr dunkel. Die Kamera fährt rein und das Bild verdunkelt sich. Und ab dem Moment ist man wie in seinem, man ist in ihrer Welt. Je dunkler es wird, umso mehr steigt man in ihre Dunkelheit ab. Und die Kerle sind natürlich sehr fixiert von ihr, weil sie weiß genau, wie man das machen muss. Sie zieht sich dann immer mehr aus. Die Kerle ziehen sich immer mehr aus, laufen ihr hinterher und merken gar nicht, beziehungsweise anfangs merken sie nicht, wie sie immer mehr in einer Art Säure versinken und laufen einfach weiter und laufen und laufen und laufen, bis sie irgendwann komplett versunken sind. Und ihn verschont sie allerdings. Sie verschont ihn.
Genau, sie verschont ihn und setzt ihn dann frei. Und flüchte dann. Das ist sozusagen so ein Wendepunkt in diesem Film. Davor sehen wir sie aber noch tatsächlich wirklich noch als Jäger. Und du hattest das schon beschrieben, wie sie dann die Opfer dann in dieses Haus lockt, dann in diesen großen schwarzen Raum. Und wer schon mal Stranger Things gesehen hat, dem kommt das bestimmt irgendwie bekannt vor. Wie dieser Effekt gemacht worden ist. Also sprich, wie das so, das wirkt so ganz artifiziell. Ja. Das sieht irgendwie anders aus und du kannst es nicht beschreiben. Und ich werde das auch in die Shownotes mal verlinken. Da gibt es ein paar britische Effektspezialisten, die diesen Effekt einfach mal nachgebaut haben mit Practical Effects. Am Ende ist das nichts weiter als mehr oder weniger ein schwarzes, also ein Basin ist das ein kleines, alles mit schwarzen PVC-Boden, ein bisschen Wasser drinne. Und von oben, direkt von oben, sind einfach mehrere Kinoflows aneinander mit Grid, dass das Licht also wirklich nur, also nicht streut, sondern nur nach unten halt kommt. Ringsrum alles schwarz. That's it. Und das funktioniert, das ist Wahnsinn. Das Licht von oben und wird durch das Wasser von unten wieder nach oben gespiegelt. Und wenn man da von der Seite filmt, das hat einen wahnsinnigen Look, das ist sehr intensiv. Das macht eine unglaublich artifizielle Zeichnung, auch in den Gesichtern. Also das ist ein unwahrscheinlich, also ich finde es ja wirklich einen faszinierenden Look halt. Und der macht genau das Wichtige für diese Szene eben halt. Was Bedrohliches und gleichermaßen auch schon was Erhabenes irgendwie noch mitzugeben.
Weil es so freigestellt ist.
Genau. Das ist sehr schön. Das ist sehr freigestellt. In diesem ersten Akt, in dieser, ich sag mal, diesem Predator-Akt, also in diesem Jäger-Akt, sollen wir natürlich auch ein bisschen was zu ihrer Charakterisierung ja auch mitbekommen. Und da gibt es eine Szene, wenn man den Film unvorbereitet zum ersten Mal sieht, das hat mich schon mitgenommen. Jetzt beim zweiten Mal war ich zwar darauf vorbereitet, aber das bereitet mir natürlich auch als Vater natürlich halt auch wahnsinnigen Druck auf der Brust halt. Es gibt eine Szene, um sozusagen diese Emotionslosigkeit das kalte Kalküle hier darzustellen. Und da gibt es eine Szene am Strand mit einer Familie, die ihren ertrinkenden Hund retten will. Es ist ein schwerer Seegang, große Wellen. Und die Familie rennen eben halt alle rein ins Wasser, um den Hund zu retten. Und das Baby ist noch am Strand. Und so ein Schwimmer, der dann noch mit da ist, kommt dann auch mit hinterher und versucht, die zu retten. Und völlig erschöpft, nachdem er den Vater gerettet hat, aber er wieder reingeht, um dann seine Frau zu retten, sieht man dann, wie Scarlett Johansson, also die Laura, den dann einfach eiskalt mit dem Stein erschlägt und dann einfach entführt, während nebenher das Kind schreit und weint. Und das ist schon eine schwer zu ertragende Szene. Vor allen Dingen später dann nochmal, als dann die Cleaner kommen und dann nochmal die ganzen Klamotten beseitigen und das schreiende Kind ja immer noch da ist. Und das hat mich ganz schön mitgenommen. Also es war wirklich so ein Moment, also beim ersten Mal sehen, braucht es der Film, um das so krass darzustellen? Wäre das nötig gewesen? Kann man das anders darstellen? Oder wünsche ich mir das einfach nur, weil es für mich halt schwer zu ertragen ist? Also das würde ich jetzt einfach mal zur Diskussion noch einfach freigeben. Einfach sagen, wie ist da deine Meinung, deine Sichtweise halt drauf?
Naja, es war ja, ich glaube schon, dass die notwendig war, weil es war in der ersten halben Stunde passiert und bis zu dem Zeitpunkt war es die erste emotional aufgeladene Szene. Und das auch noch, kameratechnisch muss man sich vorstellen, es war wirklich echt ziemlich drüber Seegang und man weiß, wie das ist, wenn dieses Wasser verdunstet und spritzt und es ist einfach nur arschkalt. Sie sieht ja auch wieder so freigestellt aus, ne? So diese harten Kontraste mit der Lederjacke und so weiter. Nee, Quatsch, eine Lederjacke war es, glaube ich, nicht, aber es ist egal. Sie hatte trotzdem sehr, sehr hart kontrastige Klamotten an und der Hintergrund war verwaschen wie milchig, weil es einfach nur ein absolut graues Küstenwetter war. Ja, und dann noch diese Tat dazu. Also ab dem Moment, ja, man ist ja gezwungen, darüber nachzudenken, so warum hat sie das jetzt kalt gelassen? So, also ja, es war notwendig, meiner Meinung nach.
Genau, und zu dem Schluss bin ich dann heute auch in der Zweitsichtung auch gekommen. Der Film, vor allen Dingen die ganze Zeit, sämtliche Emotionalisierung eigentlich komplett weglässt. Der Film hat einen sehr objektiven Blick, also sehr objektiven Blick. Wir sind sozusagen ein stiller Beobachter, immer von der Seite. Da werde ich nachher auch nochmal dazu kommen. Da gibt es nochmal eine wichtige Szene, wo das auch entscheidend ist. Und es bricht sozusagen ein bisschen die Struktur auf. Also ich wiederum reflektiere, genau wie du es sagst, auch genau das eben halt, wir wissen sozusagen, okay, das ist ein emotionsloser Mensch, es ist kein Mensch, es ist eben halt ein Alien. Die können damit nichts anfangen. Hier geht es einfach nur um Raubzug.
Oder es ist was in Frage zu stellen, was ja so eine typische Charakteristik angeht halt.
Genau. Und wie gesagt, danach kommt es dann zu einem Umdenken. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und das ist so eine schöne Szene, wie habe ich vorhin zu dir gesagt, mit den Spiegeln. Wie wichtig Spiegel sind im Film, um Veränderungen, um Umkehr, um hier hat eine Person, es tut sich was. Ich beobachte mich selber. Ich nehme mich dabei wahr. Ich reflektiere. Ich denke über etwas nach, wie oft da sozusagen schon ein Spiegel im Film geholfen hat.
Ja, da gibt es so einige Momente. Sie wird ja dann, also sie bricht ja dann aus diesem Gefüge. Ne? Sie ist dann nicht mehr in dem Van unterwegs. Sie läuft. Sie hat die Jacke auch nicht mehr an. Es ist immer noch kalt. Und sie wird dann sozusagen ein bisschen aufgegabelt von jemandem, der ihr klar macht, hier kommt gleich der Bus, du bist hier im Nirgendwo und du wirst dann bald erfrieren, wenn du hier so weitermachst. Und sie lässt sich mitnehmen.
Genau, nicht nur das, sie lässt sich mitnehmen, sondern auch ihr ganzes Verhalten hat sich ja auch schon geändert. Wenn sie am Anfang, redet sie ja. Aber das sind alles nur Phrasen. Also sind ja wirklich nur Komplimente. Ich muss ja gar nicht viel machen. Am Ende ist es ja wirklich nur Komplimente, die schon völlig ausreichen, dass jemand Wildfremdes bei einer wildfremden Frau in einem großen Transporter in ein verlassenes Haus oder riesengroßes Objekt mit reingeht, um vermeintlich dann mit ihr dann Sex haben zu werden. Und das... Das ist schon krass. Und dann haben wir zum Schluss dann wirklich so eine Veränderung. Sie scheint sich jetzt wahrzunehmen. Es ist vor allem auch eine Identitätsfrage. Sie ist ja in einem menschlichen Körper und kein Alien. In dem Fall, was ist sie denn jetzt nur? Und das finde ich schon spannend. Und ab dem Moment redet sie ja eigentlich auch gar nicht mehr. Zum Schluss, und das wäre dann also der letzte Part sozusagen, der letzte Akt wäre dann sozusagen die Umkehr vom Jäger zum Gejagten, zum Opfer zu werden. Ja. Wenn sie das nicht eigentlich die ganze Zeit schon war, und da sind wir bei einer wichtigen Frage, nämlich der Film hat einen andauernden feministischen Blick. Der Film ist nicht aus einer männlichen Sichtweise gedreht, sondern wir sind immer die Zuschauerbeobachter nebenbei. Am Anfang gibt es schon die ein oder andere Szene, wo man ihren Hintern sieht, wo man ihr Dekolleté sieht. Man sieht halt immer mal Details halt. Ich habe mal ganz genau darauf geachtet. Normalerweise ist genau das eigentlich aus dem Frame. Im Frame ist zum Beispiel, wenn man ihren Hintern sieht, eigentlich ihr Rücken. Das ist genau sozusagen, da müssten wir eigentlich hingucken. Wir gucken aber trotzdem auf dem Hintern. Und der hält aber relativ lange drauf. Und ich habe mir dann jetzt auch beim zweiten Mal auch die Frage gestellt halt, ja, warum eigentlich? Also warum? Der Film will ja gar nicht, dass wir da hinschauen, sondern ich entscheide mich, das jetzt zu tun. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Wir können uns immer aussuchen, wo wir hinschauen. Denn im goldenen Schnitt liegt das in den seltensten Fällen. Und das finde ich wiederum sehr bemerkenswert. Also am Ende, ich hatte uns die Frage gestellt, du sagtest ja, jeder Mann möchte in diesem Film wahrscheinlich Sex mit ihr haben, möchte körperlich werden mit ihr, möchte intim mit ihr werden. Ja. Und die Frage ist, ob der Film das auch mit uns will, ob wir das auch wollen.
Na, ich glaube, der Film will dich einfach in die Falle tappen lassen. Klingt ein bisschen sehr aggressiv, aber so, weißt du, was ich meine, in diese Richtung. Er will dich schon ein bisschen reizen und ein bisschen so auf die Prüfstand stellen. So, na, würdest du auch drauf reinfallen? Also, inwieweit siehst du dich selbst in dem Dude, der da gerade eingestiegen ist und einfach überhaupt nicht mehr klar denken kann? So, ich denke da nur an den Typen mit seinem Fußballschal halt, ne, wie er auch seinen Fußballschal dann in die Fensterscheibe reinklemmt, weil es in seinem Leben nichts anderes gibt als rumgaunern, rumhängen, Frauen klar machen und Fußball. So, ne? Und ich glaube schon, dass der Film dich diesbezüglich auf die Probe stellt. Ja, ich glaube schon, dass er das will.
Ich gehe auch stark davon halt auch aus. Und das ist wiederum was, das finde ich, das kann sich schon ein bisschen widersprechen mit der Art und Weise der Inszenierung. Denn die Leute, die dort gefangen werden, ja, das sind nicht die möglichen Zuschauer dieses Films. Also diese Inszenierung schreckt ja dann auch ab, gerade solche Leute. Das heißt also, die Leute, die es zu entlarven gilt. Aber unabhängig davon, wir sind jetzt hier auch keine proletenden Fußballfans. Trotz alledem gab es viele Momente, wo wir auch einfach nur dieser wundervollen Frau einfach erlegen sind. Und der Film weiß das und er nutzt das auch aus. Und ich finde das, ich habe irgendwann mal einen Vergleich gebracht. Scarlett Johansson, die hat so eine Präsenz. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an Harrison Ford. Der hat auch eine Präsenz. Der muss gar nicht viel tun. Der ist reich, wenn der da ist und ich sein Gesicht sehe und dann weiß ich ganz genau, ich freue mich jetzt einfach, ja. Das wird jetzt ein schöner Film. Und so geht es mir mit Scarlett Johansson. Das ist das Gleiche sozusagen in weiblich. Man freut sich sozusagen, einen gut aussehenden Menschen zu sehen, wo dann manchmal auch einfach nur ein Blick ausreicht. Und der Film setzt das ganz geschickt ein und zieht uns dann, er lenkt sozusagen auch gerne unseren, also nein, er lenkt ja nicht unseren Blick, sondern er stellt sie hin und wir lenken unseren Blick. Und das finde ich halt Ich finde das immer noch faszinierend. Es gibt auch eine Szene, gerade zum Schluss, und die ist halt sehr, das ist wirklich so ein Ende, da tut ihr eigentlich alles schon weh, wenn sie dann im Wald ist. Und auf so einen Holzfäller da trifft. Und der will sich an ihr vergehen, jagt sie dann durch den Wald und am Ende kommt es dann zu einer versuchten Vergewaltigung, beziehungsweise wird alles vorbereitet, bis er dann feststellt, dass das halt ein Ehen ist. Aber bis dahin haben wir sozusagen eigentlich schon alles für eine Vergewaltigungsszene. Und der feministische Blick, den der Film die ganze Zeit auch in sich hat, ist, der Blickwinkel der Vergewaltigung ist definitiv auf Augenhöhe mit ihr und nicht mit dem Vergewaltiger. Wir blicken nicht auf das Opfer herab, sondern wir schauen auf den Vergewaltiger zu. Und das ist was, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, sehr mutig finde, denn wir haben immer diesen männlich dominanten Blick in diesen Filmen, wenn es um Vergewaltigung geht. Warum gibt es diese Vergewaltigung? Wofür ist die da? Soll es hier um Rape Revenge gehen? Soll es darum gehen, jemanden ganz böse darzustellen? Aber darum geht es ja in dem Film ja tatsächlich gar nicht. Und ich finde das tatsächlich sehr stark und umgesetzt und bedrohlich. Und es geht mir halt auch einfach ganz schön nah. Also es war wirklich so eine harte Szene.
Ja, allerdings wird's ja vorher aufgeladen. Eben, wir waren ja eigentlich noch bei dem Dude, der sie in dem Bus aufgabelt. Er nimmt sie ja mit und sie nimmt sozusagen mal gefühlt 12 Stunden teil an diesem ganz normalen schottischen Alltag. So, und auch dieser Mann will mit ihr schlafen. Und es kommt zu dieser Szene, wo die beiden sich dann eigentlich schon fast ausziehen, also eigentlich gefühlt ausgezogen sind und sie das Ganze dann aber abbricht, weil sie nicht mehr so richtig weiß, was hier eigentlich gerade passiert und was derjenige eigentlich gerade von ihr will. Und sie bricht das Ganze ab und setzt sich auf die Bettkante, nimmt sich eine Lampe und schaut sich noch mal genau an, wenn man jetzt gerade weiß, was ich meine. Ja. Und ich habe ja schon zu dir gesagt, beim ersten Mal schauen habe ich mich erst mal gewundert. Ich war erst mal verdutzt und wunderte mich, was das Ganze soll. Aber dann später habe ich diese Frage dahinter erst mal verstanden. Diese Frage, was wollen die eigentlich alle von mir da unten? Permanent und immer wieder. Warum geht es eigentlich immer nur darum, da unten? Und ab dem Moment ist diese Wesensveränderung endgültig eingetreten und sie ist unterwegs und sie flüchtet und flüchtet eigentlich vor allem in den Wald.
Genau, und du sagtest schon, die Szene, die ja eigentlich vor der Schlussszene da ist, mit dem Mann. Ich hatte jetzt nicht nur das Gefühl, dass er jetzt nur unbedingt nur mit ihr ins Bett wollte, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass er wirklich sich auch verliebt hat. Der hat die Frau gesehen. Dann hat er sie angesprochen, braucht Hilfe und er ist mit ihr einkaufen gegangen. Mhm. Der wäscht ab, der steht in seiner Küche und wäscht ab, während sie in ihrem Zimmer ist. Er geht alleine ins Bett und sie hat ihr eigenes Zimmer. Also das ist schon eine klare Trennung und sie kommt dann zu ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass er das jetzt nur schamlos ausnutzt. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl, den Eindruck, dass der Film uns das vermitteln will.
Das nicht. Allerdings, der Film wirft die ganze Zeit nur mit diesen Sprüchen durch die Gegend halt so, ne? Und das ist eine sehr stark aufgeladene Szene in diesem Thema.
Das auf jeden Fall. Lass uns mal über die Kamera sprechen. Wir haben schon ein paar Sachen so gesagt. Der Film ist komplett digital gedreht. Muss auch, vor allen Dingen wegen diesen kleinen Kameras, die sie an dem Van ja befestigt haben. Mit Arri-Kameras, spherical gedreht und Bildverhältnis 1,85 zu 1. Und der Kameramann, der Dan Landon, der hatte auch vorher schon die Filme gemacht mit dem Jonathan Glazer, hat selber irgendwann mal Regie geführt für eine Leibach-Dokumentation. Und mich wundert, dass der keine weitere Karriere hat. Das sind Bilder, die sind atemberaubend, die sind auch toll und das ist auch toll geframed. Und der Film, der hat so eine, wie hatte ich vorhin zu dir gesagt, ohne den Kameramann wäre der Regisseur hier eigentlich aufgeschmissen. Ich finde nämlich schon, dass dieser Mix der verschiedenen Stile, dieses Dokumentarische in den ersten zwei Akten und dann zum Schluss wirklich dieses ganz klassische Szenische. Man merkt ja dann eben halt auch, wo ich dir gesagt habe, der Film geht jetzt los halt. Ne? Mhm. Da verändert sich eben halt was und die Bilder.
Ja, auch wieder, ich habe das zwar letztens schon gesagt, aber es ist halt auch wieder für Fotografen, es ist nur ein Schmaus. Obwohl, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Ist immer aufgefallen, dass er die Kamera eigentlich fast immer nur in die Mitte stellt. Also er sucht die Szene irgendwie so perfekt, also schon von Grund auf die Szene, den Platz einfach schon so perfekt aus, dass es immer klappt, dass er die Kamera in der Mitte aufstellt. So, er stellt die Kamera einfach brutal in die Mitte und das aber in so einem Winkel, dass etliche Linien zu einigen, meistens mehr als nur zwei goldenen Schnitten führt. Und das sieht einfach schön aus. Wir haben dann, also man könnte auch sagen, man hat eigentlich so drei Erzählebenen kameratechnisch. Man hat einmal diesen Raum, den dunklen, schwarzen Raum, der immer dadurch etabliert wird, dass die Kamera per Steadicam, man folgt mal dem Opfer in einem dunklen Raum, die Kamera per Steadicam schwebt hinterher, alles wird immer dunkler und je dunkler es wird, umso mehr steigen wir in ihre Welt ab. Und was dann passiert, wissen wir. Dann haben wir die, dann haben wir die dokumentarische Szene, die auf jeden Fall noch verstärkt wird, wenn man dann später gelernt und gelesen hat, wie viele Szenen tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Doc-Bereich produziert wurden, indem man wirklich auch dort in der Gesellschaft unterwegs war. Und dann hat man diese dritte cineastische Ebene, die einfach auch hochqualitativ fotografiert wurde, wie es nur gehen kann. Also ja, so würde ich das nennen. Ja.
Ich finde auch, das ist ein sehr naturalistischer Look. Die werden sehr viel mit Available Light gearbeitet haben. Also da gibt es halt wirklich gerade die Szene zum Beispiel, wo sie dann versucht, Schwarzwälder Kirschtorte zu essen, wo sie da direkt am Fenster sitzt. Das ist gebounced. Da ist vielleicht noch ein Negative Fill noch mit dabei und that's it. Aber das reicht völlig zu für die Szene. Also da ist jetzt nicht so viel artifizielles Licht gesetzt, außer eben halt in diesen Raumschiff-Szenen. Ich glaube, das soll auch so sein, damit man das trennen kann voneinander. Und draußen, dokumentarisch, wenn wir in dem Van sind, da ist gar kein Licht. Da ist auch noch nicht mal Licht geshaped oder in Form gebracht, sondern das ist halt einfach genau so, wie es halt ist.
Und man hat bewusst auch so ein bisschen die Auswahl der Brennweiten mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Man hat im Acting oft mit Weitwinkeln gearbeitet, was man ja sonst eigentlich nicht so oft macht. Und in den Landschaftstotalen hat man dann wiederum ständig 150 mm verwendet, um die ganzen Kontraste und Linien zu verflachen und engeren Bezug dazu diese schattische Umgebung halt, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Schmaus. Also wer auf gute Kameraarbeit steht, der wird auf jeden Fall schon nur alleine deswegen sehr viel Freude haben. Und ich sagte auch vorhin schon, ich finde wirklich, man sollte den Film wirklich in kompletter Dunkelheit sehen. Das ist der beste Effekt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, heute hatten wir ein bisschen Tageslicht im Raum, war okay. Aber vor drei Tagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war dann in der Nacht, wo wirklich kein Licht war. Wenn ihr die Szene seht, wenn man mit ihr in ihrer Welt ist, in ihrer Vision, im dunklen Raum, dann werdet ihr verstehen, warum. Also unbedingt im Dunkeln schauen und das Licht ausmachen.
Das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich auch allgemein auch mitgeben könnte. Ich habe es mehrfach versucht, vormittags, wenn ich da mal Zeit habe. Ich meine, als Freiberufler ist das ein bisschen einfach. Kind, Kita, Frau arbeiten. Dann hat man vormittags Zeit, aber das macht nicht mal halb so viel Spaß, sich einen Film da anzuschauen. Wenn wir bei der Kameraarbeit sind, bei dem ganzen Look, das ist ja auch einhergehend hier mit auch mit der Regie, denn es gibt sehr wenig Dialog. Und wir haben sehr viele Bilder. Wir müssen uns sozusagen den Film zusammen denken. Der Film ist jetzt auch nicht klassisch nach Mise en Scène, sondern das ist hier ganz klassisches Continuity Editing. Aber der Film wurde, wie hast du so schön gesagt, in der Postproduktion wahrscheinlich erstmal so richtig geschliffen. Es gab Nachdrehs, das heißt also, das sagt uns auch, der Film war dann doch noch nicht fertig, das heißt, der Film hat sich erst entwickelt. Und das merkt man, also man merkt es dem Film schon auch an halt. Also diese verschiedenen Stile, die der Regisseur einsetzt. Ich hatte das Gefühl, wo ist denn deine Handschrift? Dein Kameramann, der arbeitet hier und macht hier ganz schön viele Angebote. Und du kannst dich dann da halt entscheiden. Aber ich sehe da tatsächlich rein von der Handschrift des Regisseurs, da fehlt mir halt irgendwie so ein bisschen was halt. Also hätte ich mir schon ein bisschen Klarheit gewünscht. Das ist übrigens mein einziger Kritikpunkt. Und der ist aber jetzt nicht so schwerwiegend gravierend, sondern es ist halt einfach nur was, das kannst du halt machen. Das Problem ist halt, wenn du danach nochmal arbeiten möchtest. Die Produzenten, wenn die auch sagen, Junge, achte ein bisschen auf die Form, dann ist es für uns auch einfacher, die Dinge zu produzieren. Mhm. So dauert die Postproduktion viel länger. Und man kann sagen, was man will, aber sein Handwerk sollte man dann eben halt gut drauf haben. Und wenn man eben halt mixt, mir fällt jetzt einer ein, Oliver Stone zum Beispiel, der kann das.
Ja.
Und der macht das auch. Aber hier merkt man schon, da ist bestimmt eine ganze Menge passiert. Und da würde mich vor allem auch mal deine fachkundige Meinung auch einfach mal zum Schnitt einfach mal interessieren.
Der Schnitt war großartig und hat auf jeden Fall alles herausgerissen, denn er hat mit einem bewussten Mix aus schnellen Bildern und sehr langen Bildern gearbeitet und hat die erste Stunde, ich würde mal sagen, linear experimentell gearbeitet. Weil wie gesagt, wir gucken die erste Stunde, gucken wir einfach nur einem Predator zu, der unterwegs ist. Und ab der Stunde dann, wo wir dann den Kerl treffen, ne, mit der Krankheit und bei ihr was passiert, wo du ja auch sagtest, man hat das Gefühl, dass der Film jetzt erst richtig anfängt, dann hat er sich ein bisschen, ja, klarer definiert. Aber vorher war eigentlich so ein bisschen wildes Chaos, aber es war handwerklich gut geschliffenes Chaos. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, der Film war dreimal fertig. Ich hatte das Gefühl, der Schnitt war dreimal fertig und man hat sich zweimal so entschieden zu sagen, ey, wir machen da doch vielleicht nochmal was anders. So, also das, und ja, jetzt, wo ich mir so diesen Gedanken mache, dann kann ich das auch nachvollziehen, was du meinst, dass da vielleicht ein bisschen die Entschlossenheit auch fehlte. So, ne? Das Problem, was vielleicht der eine oder andere Produzent dann haben könnte, wo er dann sagt, Bro, das muss ein bisschen geschlossener abgehen. Ja. Aber trotz allem Chaos, muss ich sagen, es war ein wunderschönes Chaos und es war, also mir hat es geschmeckt, es war sehr lecker. Also ich kann an diesem Film wenig Schlechtes finden, muss ich sagen.
Ich würde, bevor wir in das zu erwartende Fazit schreiten, vielleicht noch was noch anschließen, noch an die Regiearbeit. Denn ich möchte ihm ja auf gar keinen Fall unterstellen, dass er sein Handwerk nicht kann. Und er hat auch sehr schöne Ideen und Bilder gefunden. Zum einen, wir hatten es vor uns dann, als sie flüchtet, fährt sie ja mit ihrem Van noch und kommt in so eine Nebelbank rein. Und dieses wunderschöne Bild einfach von ihr im Nebel, wie sie verloren ist, einfach nur als Metapher. Das ist eins von vielen metaphorischen Bildern, die dieser Film eben halt auch findet. Und das ist wahnsinnig toll. Und der arbeitet ja auch mit anderen mit anderen Sachen. Also es ist nicht nur Nebel, sondern es ist auch der Regen. Der Regen, zum Schluss regnet es die ganze Zeit. Der Film ist auf einmal nicht mehr so gefühlskalt, sondern der Film ist auf jeden Fall wärmer, emotionaler. Auch so eine einfache Szene, wo der Mann, wo sie dann halt auch kurz wohnt, sie durch die Pfütze trägt. Also da ist schon ganz viel Emotionalität mit dabei und das wird verbunden mit Wasser halt. Und zum Schluss haben wir dann halt noch das Feuer, wo sie dann umkommt im Feuer, wo ihr Vergewaltiger sie dann auch noch in Brand steckt. Und diese ganzen Elemente, die hier sozusagen nochmal eingebracht werden, um die Gefühle dann halt zu steigern, das finde ich schon Wahnsinn. Gerade auch am Anfang haben wir natürlich auch noch Wasser, ja, also in der flüssigen Form, nicht jetzt in Nebelform, sondern in flüssigen Form halt, wo diese Menschen langsam aufgelöst werden. Also das sind so viele schöne Sachen drinne. Das ist clever, das ist gut, das haben andere Große natürlich auch schon gemacht. Kurosawa hat das in seinen Filmen gemacht, das hat George Lucas in seinen Filmen gemacht, das hat Spielberg in seinen Filmen gemacht, alle. Aber man kann das wenn du daraus was Eigenes halt machst, dann finde ich das halt immer stark. Und dem Film ist viel, 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 sehr viel Gutes gelungen. Und da kann ich auch eine klare Handschrift hier auch vernachlässigen, denn der Film, der hat mir sehr, 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 sehr viel gegeben. Und ich hoffe auch sehr, dass der Film noch eine größere Zuschauerschaft findet. Und es ist auch sehr schade, dass gerade die Crew, die Leute, Musik wie Drehbuch, Regie, von den Leuten sieht und hört man eben halt auch gar nichts mehr. Und das ist wirklich schade. Die Produktion hat 13 Millionen Euro gekostet und am Ende insgesamt weltweit um knapp an die 6 eingespielt. Das tut natürlich weh.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich kann dazu nur sagen, dass ich diesen Film sehr, sehr schön finde. Mir hat er handwerklich, also vor allen Dingen halt handwerklich sehr gut gefallen. Weil, ja, wenn man genauer hinschaut und mal so ein bisschen so die Augenbraue hebt, so ein bisschen analysiert, merkt man schon, dass da ein bisschen Chaos war. Aber wie gesagt, wenn man das nicht tut und das Ganze einfach nur fließen lässt, also wirklich, das ist so ein Film, einfach das Telefon ausmachen, sich von nichts ablenken lassen, einfach diesen Film anmachen in kompletter Dunkelheit. Und sich erstmal 80 Minuten das einfach fließen lassen, da passiert auf jeden Fall was. Also handwerklich gibt es da eigentlich nicht viel zu rütteln, muss ich sagen.
Und würdest du den Film empfehlen?
Nicht jedem, tatsächlich. Also ich habe Freunde, ich hab schon zwei in meinem Kopf, mit denen ich den unbedingt gern sehen will. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel meinem Papst brauche ich den nicht zeigen. Mein Papa würde den wahrscheinlich gar nicht verstehen. Also nicht so, wie wir ihn verstehen.
Legt ja auch wirklich sehr viel Raum zur Interpretation.
Wahrscheinlich zu artifiziell.
Ja, also da kann man wirklich sagen, dieser zumindest Arthouse-Vergleich jetzt, der ist schon sehr zutreffend. Es ist jetzt nicht für jedermann zugänglich, aber so ein Film kann ja auch wachsen. Also da ist halt viel Potenzial halt auch drin. Ich finde den Film auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein Erlebnis. Ich kann den Film natürlich nicht jedem empfehlen. Also jeder, der jetzt hier zugehört hat und bis hierhin zugehört, erstmal vielen Dank. Er kann sich ruhig ein Bild machen. Den Film bekommt man auch relativ günstig für einen schmalen Taler, auch gebraucht in einer ganz normalen Blu-ray. Wir haben hier die ganz klassische Blu-ray von Senato-Film. Und ja, 5-6 Euro wird das kosten, das kann man schon mal ausgeben. Da kann man sich selber einfach mal ein Bild von dem Film machen. Man sollte allerdings, und das ist wirklich so die Szene gerade, wie ich schon beschrieben habe, die sollte man mit dem Kind, da sollte man gewahrhalt sein. Also für die, die jetzt tatsächlich trotzdem zugehört haben, obwohl sie den Film noch nicht gesehen haben, seelischen starken Verfassung solltet ihr euch doch irgendwie befinden, dann macht der Film auf jeden Fall Sinn. Gut, ich bin fein.
Das bin ich auch.
Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das ist noch nicht ganz klar, was es wird, oder ist es klar?
Ich glaube noch nie.
Genau, wir haben hier noch so einen kleinen To-Do-Stapel. Da gibt es auch noch einen 1990er-Film. Ein Vorreiter, der ist ein heißer Anwärter. Mal sehen, ob es der wird. Aber das werden wir rausfinden beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch, Stefan.
Ich danke auch. War sehr schön.
Genau. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Bewertet uns, schreibt uns E-Mails. Möchtet ihr mal bei uns in der Sendung zu Gast sein? Schreibt uns auch. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken. Wir hauen es euch in die Shownotes. Wir sind bei Twitter, Instagram und Facebook zu finden. Webseite, Podigy, ist alles vorhanden. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, adios.